Vom Arbeiterkind zur Topmanagerin. Wer schafft den Aufstieg? Talent und harte Arbeit gelten als die entscheidenden Zutaten für beruflichen Erfolg und gesellschaftliche Anerkennung. Aber wird dieses Versprechen der sozialen Marktwirtschaft tatsächlich eingelöst? Eine Dokumentation des MDR hat das gerade in Frage gestellt und Untersuchungen zeigen, dass weniger als 20% der Vorstandsvorsitzenden deutscher Unternehmen aus Familien stammen, die sozioökonomisch benachteiligt waren. Heute übrigens genauso wie 1970. Was also bremst Aufstiegswillige aus? Die Managerin Natalia Nepomniachtcha, selbst aufgewachsen in einem sozialen Brennpunkt in Bayern, unterstützt mit ihrem Netzwerk Chancen junge soziale Aufsteigerinnen und Aufsteiger. Guten Tag, Frau Nepomniachtcha.
Hallo, schön hier zu sein.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Sie sind Managerin, erfolgreich, hochbezahlt. Sehen Sie sich überhaupt noch als Aufsteigerin?
Ja, selbstverständlich. Ein Aufstieg beschreibt ja einen Weg und keine Endstation.
Es gibt nun viele Faktoren, die den Aufstieg beeinflussen. Meist wird die Bildung zuerst genannt. Welchen Anteil hatte die Schule denn bei Ihnen?
Ich tue mich etwas schwer mit der Frage, weil ich glaube, in meinem eigenen Fall, dadurch, dass ich eben keine Gymnasialempfehlung hatte, dass ich in Anführungszeichen nur auf einer Realschule war und in Deutschland auch kein Abitur machen durfte, würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass mir die Schule den Aufstieg ermöglicht hat. Ich würde in meinem Fall viel eher sagen, dass es so ein unbändiger Wille war und auch gewissermaßen so eine Wut auf das System, das mir eben dieses Abitur verwehrt hat. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann über zig Umwege doch noch einen Hochschulabschluss erreicht habe.
Wie sind Ihnen denn Lehrerinnen und Lehrer begegnet, also überhaupt den Kindern aus einkommensschwachen und bildungsfernen Schichten?
Ich kann natürlich meine persönlichen Erfahrungen und möchte es auch nicht verallgemeinern. Ich würde grundsätzlich sagen, dass natürlich, und da gibt es auch Untersuchungen dazu, unter Lehrkräften Klassismus durchaus vorherrschen kann. Und das ist natürlich oft etwas, was auch unbewusst geschieht. Also eben Klassismus, diese Diskriminierungsform, die sich auf den sozialen Status oder die soziale Herkunft bezieht. Und da passiert es natürlich, dass man ein Kind vor sich hat, von dem man vielleicht weiß, dass es zu Hause nicht viel Unterstützung bekommt, dass es vielleicht hungrig in die Schule kommt, dass es womöglich nicht immer Hausaufgaben gemacht hat, dass man so ein Kind, egal wie talentiert er ist und wie begabt er ist, vielleicht doch schlechter bewertet und nicht wirklich hinterfragt, kann es eben sein, dass dieses Kind doch wahnsinnig begabt ist, wahnsinnig viele Fähigkeiten, Kompetenzen hat, sehr talentiert ist und vielleicht andere Gründe dafür vorliegen, dass vielleicht eben das Kind nicht immer die Hausaufgaben hat. Und da würde ich mir eben tatsächlich mehr Aufklärung wünschen, vor allen Dingen in der Bildung und Ausbildung von Lehrkräften in Bezug auf Klassismus.
Sie haben vorhin gesagt, das System habe Ihnen das Abitur verwehrt oder habe Ihnen Chancen verwehrt. Inwiefern?
Ich bin im Alter von 11 Jahren nach Deutschland gekommen, aus Kiew, wo ich Klassenbeste war, und kam sofort auf die Hauptschule. Und dort habe ich dann innerhalb von 1,5 Jahren Deutsch gelernt. Und danach gab es einen unangekündigten Test, wo man uns in Deutsch, Englisch und Mathe getestet hat und vor allen Dingen Wissen abgefragt hat. Also in Mathe kamen da bestimmte Formeln vor, die wir auf der Hauptschule noch nicht durchgenommen haben. Oder im Englischen kamen irgendwelche Zeiten vor, die wir noch nicht durchgenommen haben. Und das hat eben dazu geführt, dass man gesagt hat, fürs Gymnasium nicht gut genug. Und so kam ich dann auf die Realschule. Und das ist für mich auf jeden Fall eine krasse Ungerechtigkeit, dass man also nicht wirklich die Talente, die Fähigkeiten der Kinder testet, sondern Wissen abfragt, was selbstverständlich auch nicht immer an den Kindern selbst hängt, wie es in meinem eigenen Fall ja war. Und ich glaube, dass ganz grundsätzlich unser Schulsystem sehr defizitorientiert ist und eben nicht wirklich schaut, wo die Kompetenzen, die Fähigkeiten der Kinder liegen. Und das schadet insbesondere den Kindern, die eben aus finanzschwachen oder nicht akademischen Familien kommen.
Nun hat der deutsche Staat durchaus erkannt, dass Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien Schul- und Bildungsabschlüsse brauchen und dafür ein Startchancenprogramm aufgelegt für bessere Ausstattung von Brennpunktschulen. Hilft das?
Das kann natürlich ein Anfang sein. Ich glaube aber, dass wir einen viel, viel größeren Wurf brauchen. Dazu gehört für mich, dass wir viel kleinere Klassen bekommen, dass wir grundsätzlich unsere Schulen umgestalten. Weg von diesem dreigliedrigen Schulsystem, in dem es nachweislich viel zu oft auf die soziale Herkunft und eben nicht auf die individuellen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen ankommt, hin zu richtig guten Gemeinschaftsschulen, in denen wirklich jedes Kind individuell gefördert wird. Das heißt eben, wenn ich sehr gut in Deutsch bin, gehe ich einen starken Deutschkurs, wenn ich sehr gut in Mathe bin, gehe ich einen starken Mathekurs und eben auf jeden Fall Schulen, an denen jedes Kind theoretisch bis zum Schulabschluss bleiben kann, also auch bis zum Abitur und nicht wechseln muss und dann über irgendwelche zig Umwege, wie in meinem Fall, doch noch irgendwie entweder an ein Abitur oder einen Hochschulabschluss zu kommen. Und vielleicht noch als letzten Punkt, was wir auch unbedingt brauchen, sind nicht nur kleine Klassen, sondern auch multiprofessionelle Teams, die mit diesen Klassen arbeiten. Also viel mehr ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, PsychologInnen, die tatsächlich sich der Kinder individuell annehmen und wirklich schauen, was für Gründe hat es vielleicht, dass das Kind die Hausaufgaben nicht macht oder dass das Kind immer sehr gut in der Schule war, dann vielleicht irgendwie abrutscht. Das kann ja sehr viele diverse Gründe haben und ich glaube, dass wir da viel mehr unterstützen können.
Das würde auch bedeuten, dass der Staat wesentlich mehr investieren müsste, natürlich.
Deutschland, obwohl wir ja ein sehr reiches Land sind, investiert unter dem OECD-Durchschnitt in Bildung. Und das müsste sich meiner Meinung nach auf jeden Fall ändern. Zumal wir ja wissen, dass wir sehr lange viel zu wenig investiert haben. Insofern haben wir einen Nachholbedarf. Wenn wir uns nur die Bauten angucken, also wirklich diesen Investitionsstau an Schulgebäuden und dieser Infrastruktur, so beträgt allein schon dieser über 40 Milliarden Euro. Insofern bin ich auch eine große Verfechterin von einem Sondervermögen für Bildung.
Sie haben nun, und Sie haben es gesagt, Sie haben nach einem Realschulabschluss zwei Ausbildungen gemacht und dann haben Sie noch einen Master draufgesetzt. Warum hat das bei Ihnen geklappt? Also war das allein dieser Drive, jetzt will ich es dem System zeigen oder war da noch mehr im Spiel?
Das war bestimmt ein Gotteswunder, dass ich einen Masterabschluss habe. Ich bin immer so Schritt für Schritt vorgegangen. Ich habe die Realschule beendet, als Schulbeste übrigens. Ich hatte als Einzige auf der Schule eine 1 in Deutsch. Also das eben als jemand, der Deutsch später gelernt hat. Und bin nach der Realschule dann nach München gezogen. Also ich bin in Augsburg aufgewachsen und habe zwei Ausbildungen gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin. Das war die erste. Dann habe ich gesagt, okay, kommt der nächste Schritt. Das war dann die zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Und dann wusste ich, dass diese zweite Ausbildung in England als ein Undergraduate Degree, also ein Bachelor, anerkannt wird. Und dann bin ich dahin. Das war unglaublich schwer, weil ich kein BAföG dafür bekommen habe. Und gerade das Hartz-IV-Kind, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ich bin in Hartz-IV aufgewachsen, war das natürlich unglaublich schwer, mir das Geld anzusparen. Ich habe es mir wirklich vom Mund abgespart. Und dann bin ich eben nach England und habe diesen Master gemacht, der zum Glück auch in Deutschland ein Master ist. Das war aber alles ja irgendwo, hing das immer doch am seidenen Faden, ob ich jetzt diesen nächsten Schritt jeweils gehe oder ob ich nicht doch sage, hey, ich habe gar kein Geld, es ist finanziell so, so schwierig. Und wenn es finanziell schwierig wird, wird es ja auch irgendwo psychologisch wahnsinnig schwierig, emotional, mental sehr schwierig. Und dass es am Ende doch geklappt hat, ist für mich sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deshalb müssen wir sehr viel im System ändern, damit solche Geschichten wie die meine eben von jemandem, die in Hartz IV aufgewachsen ist und jetzt einen so guten Job hat, doch viel eher Wirklichkeit werden.
Wenn Sie jetzt auf Ihr Umfeld abstellen, hatten Sie denn die Unterstützung Ihrer Familie, Ihrer Freunde auf Ihrem Bildungsaufstiegsweg?
Meine Eltern wollten immer, dass ich studiere, auf jeden Fall, auch wenn sie selber keine AkademikerInnen sind. Ihr Traum war, oder der von meinem Vater besser gesagt, dass ich Lehrerin werde. Man sagt ja auch sehr häufig, und das beschreibe ich auch in meinem Buch »Wir von unten«, dass soziale AufsteigerInnen, die aus nicht-akademischen Familien kommen, tatsächlich oft solche Jobs ergreifen, die man halt irgendwie kennt. Lehrerin ist tatsächlich so ein Job, den fast jeder kennt. Das, was ich jetzt am Ende mache, dass ich bei einer großen Unternehmensberatung arbeite, das ist für meine Eltern überhaupt nicht verständlich. Sie verstehen überhaupt nicht, wofür es Unternehmensberatungen braucht.
Haben Sie denn Selbstzweifel auf Ihrem Weg gehabt?
Ich habe sie immer noch. Auf jeden Fall ganz viele. Ich habe nach wie vor, trotz Bundesverdienstkreuz mit 34, trotz dieser tollen Karriere, trotz meiner Gründung nebenberuflich, habe ich natürlich weiterhin sehr viele Zweifel. Ich habe Angst, alles zu verlieren, was ich hier erreicht habe. Ich habe Angst, dass ich vielleicht doch nicht gut genug bin für sehr viele Sachen. Insofern, ja, das kann man nicht einfach so abschütteln auf dem Weg.
Sie haben vorhin auch die Finanzierung Ihres Bildungswegs erwähnt. Welche Rolle spielt das Geld?
Das Geld spielt eine enorme Rolle. In meinem Fall war das so, dass ich für meine erste schulische Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin stolze 200 Euro BAföG bekommen habe. Und das, obwohl ich nicht zu Hause gewohnt habe. Ich habe in München gewohnt. 200 Euro in München ist gar nichts. Das war auch schon 2007 nichts. Also das war ganz, ganz, ganz schwierig. Und das ist meine größte Kritik. Das muss regional gestaffelt sein. Das kann nicht so ein Pauschalbetrag sein, weil das natürlich dazu führt, dass eben Studierende, die aus finanzschwachen Familien kommen, sich eben so ein Studium in einer Großstadt nicht leisten können. Und das kann natürlich potenziell zu einer Art Ghettoisierung führen, dass irgendwo in München eben fast nur Leute studieren, die sich das leisten können. Und das kann ja nicht das Ziel sein.
Frau Nepomniachtchi, ich habe vorhin in der Einführung eine Statistik genannt. Weniger als 20% der Vorstandsvorsitzenden von deutschen Unternehmen stammen aus sozial schwachen Familien. Welchen Einfluss hat der soziale Status des Elternhauses denn konkret für Aufsteiger?
Es gibt ja diese drei Arten des Kapitals, über die man häufig in diesem Zusammenhang spricht. Das ist neben dem finanziellen Kapital, also Geld, auch das kulturelle Kapital, also sowas wie Wissen über Bücher oder auch kulturelle Codes, die ich beherrsche, Gestik, Mimik, wie esse ich und so weiter. Oder eben auch soziales Kapital, also Vitamin B, wen kenne ich. Und natürlich ist das so, gerade wenn man sozial aufsteigen möchte, ist das sehr unwahrscheinlich, wenn man aus einer Hartz-IV-Familie kommt wie ich, dass im Umfeld der eigenen Eltern jemand sein wird, der einem bei der Jobsuche helfen kann. Oder überhaupt jemand sein wird, der erklärt, wie wichtig Praktika sind. In meinem eigenen Fall war das auch so, dass ich ja gar keine Zeit für Praktika hatte, weil ich immer nebenbei gucken musste, wie ich das Geld zusammenbekomme. Und dadurch, dass ich schulische Ausbildungen gemacht habe, hatte ich auch nie länger 6 Monate frei. Ich hatte ja nur die Schulferien. Insofern hatte ich auch nie wirklich die Möglichkeit, Praktika zu machen. Und darauf hat mich auch nie jemand hingewiesen, dass es wichtig ist, in deinem Bereich relevante, längere Praktika zu machen. Und das sind so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich für sehr viele selbstverständlich sind oder auch schon von Studienordnung her vorgesehen, dass man länger praktisch tätig ist vor dem Berufseinstieg. Und das ist natürlich etwas, wo sehr viele soziale AufsteigerInnen dann an so eine Decke kommen. Dann hat man Hochschulabschluss, hat aber keinerlei relevante Berufserfahrung, hat vielleicht immer nebenbei gearbeitet in der Aushilfe, im Verkauf, in der Anlieferung. Und da sind wiederum Jobs, die potenzielle Arbeitgeber, wenn sie BerufseinsteigerInnen suchen, gar nicht wertzuschätzen wissen. Und so jemand mit so einem ungeraden Lebenslauf einfach aussortieren.
Das heißt, dass Arbeitgeber gegenüber Aufsteigern auch einen blinden Fleck haben?
Ich glaube, es gibt so eine Art perfektes Bild, wie sich Arbeitgebende, die Menschen einstellen, die normalerweise studiert haben sollten, so eine perfekte Berufseinsteigerin oder einen perfekten Berufseinsteiger vorstellen. Und das ist in der Tat jemand, der oder die Abitur gemacht hat, dann vielleicht den Work and Travel gemacht hat, dann angefangen hat zu studieren, möglichst noch an einer guten Uni, ein Auslandssemester an einer guten Uni gemacht hat, dann noch 2, 3 Praktika im relevanten Bereich, möglichst auch schon irgendwo im eigenen Unternehmen oder bei der direkten Konkurrenz vom eigenen Unternehmen. Und so jemand stellt man dann gerne ein. Und wenn dann eben jemand kommt, der vielleicht länger studiert hat, weil die Person vielleicht nebenbei viel arbeiten musste, weil die Person vielleicht zuerst eine Ausbildung gemacht hat, Kinder bekommen hat und das natürlich dazu geführt hat, dass sie nicht irgendwie in 3 Jahren ihren Bachelor abschließen konnte und auch keine relevanten Praktika gemacht hat, dann guckt man gar nicht wirklich hin, was für Kompetenzen hat so jemand. Vielleicht ist da jemand, der 5, 6 Jahre lang für einen Bachelor gebraucht hat, nebenbei aber in einem Café gearbeitet hat und sich so Empathie beigebracht hat, Durchsetzungsfähigkeit, Kommunikationsstärke, das sind ja alles durchaus Fähigkeiten, die man in verschiedenen Zusammenhängen erwerben kann. Und sowas wird eben gar nicht gesehen und das finde ich sehr schade.
Was ich raushöre, es wäre dennoch ein Vorteil für Unternehmen, Aufsteiger einzustellen oder Aufstiegswillige einzustellen. Worauf müssten die dann achten, um diese Menschen zu fördern?
Ich glaube, grundsätzlich geht es darum, dass Unternehmen offener werden, dass sie eben nicht an so einem festgefahrenen Bild festhalten, wie halt so eine perfekte Kandidatin, ein perfekter Kandidat zu sein, sondern sich wirklich öffnen, sich überlegen, was für Fähigkeiten, was für Kompetenzen muss eben diese Person mitbringen. Und wenn man dann offener wird und sich überlegt, okay, ich suche gerade einen Projektmanager, eine Projektmanagerin, sie muss organisiert sein, sie muss gut kommunizieren können, sie muss auch strukturiert sein und dann sagt, anhand von welchen Station im Lebenslauf oder anhand von welchen Erfahrungen kann mir die Person vielleicht demonstrieren, dass sie es gemacht hat. Ich glaube, dann würde man sich viel eher öffnen und würde sich diese versteckten Talente gar nicht entgehen lassen. Denn natürlich ist es für Unternehmen von großem Vorteil, ein möglichst diverses Team zu haben. Ein Team, was aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommt, unterschiedliche Hintergründe hat. Denn das führt dazu, dass man Lösungen auch unterschiedlich angeht. Dass man also für ein Problem, für das vielleicht jemand anderes keine Lösung findet, dann doch noch eine Lösung findet, weil man es gewohnt war, wie jetzt in meinem Fall, nicht unbedingt den direkten Weg von Schritt A zu Schritt B zu gehen, sondern wirklich gucken musste, es gibt keinen direkten Weg, wie komme ich denn trotzdem dazu? Also in meinem Fall, wie schaffe ich trotzdem einen Hochschulabschluss?
Sie sind nicht nur Managerin bei einer großen Unternehmensberatung, sondern Sie haben auch dieses Netzwerk Chancen gegründet, um soziale Aufsteiger zu unterstützen. Und Sie stellen in diesem Rahmen auch Personal ein. Wie wählen Sie denn aus? Wie gehen Sie dabei vor?
Wir schreiben erstmal aus. Und zwar werden Sie bei uns nie irgendwas von Qualifikationen lesen, weil es für uns komplett egal ist, ob die Person keinen Hochschulabschluss oder einen Doktortitel hat. Bei uns werden Sie im Profil lesen, je nach Stelle, aber meistens suchen wir tatsächlich ProjektmanagerInnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, werden Sie lesen, du bist strukturiert. Wenn wir jemanden für den Bereich Kommunikation suchen, werden wir reinschreiben, du kannst gut Texte schreiben, du kannst zielgruppengerecht kommunizieren, du hast vielleicht Erfahrungen im Social-Media-Bereich, solche Sachen. Und wenn wir dann diese Bewerbungen uns angucken, dann schauen wir tatsächlich, können wir anhand dieser Bewerbung erkennen, dass die Person potenziell diese Fähigkeiten mitbringt. Und wir wollen auch nie anschreiben, nie Zeugnisse, weil ich eben davon überzeugt bin, dass Zeugnisse super wenig aussagen. Entweder sind sie selbst geschrieben oder die Arbeitgebenden, die sie geschrieben haben, wissen selber oft gar nicht, was sie damit meinen, weil man ja nur positive Sachen reinschreiben kann. Also da kann man wirklich selten irgendwas Ordentliches rauslesen. Insofern wollen wir wirklich kurz und knackig 3 bis 5 Sätze in einer E-Mail, in denen einfach drinsteht, darum werde ich diesen Job gut machen. Und sie glauben nicht, wie viel man daran erkennen kann. So funktioniert es dann, dass wir immer sehr viele Leute einladen. Das ist uns auch wichtig, weil wir natürlich auch sehen, dass das durchaus einen Unterschied geben kann zwischen der schriftlichen Bewerbung und wie sich dann die Person doch präsentiert. Und nach dem Gespräch, wenn beide Seiten weitermachen wollen, mir ist persönlich auch Empowerment, Selbstermächtigung sehr wichtig. Das heißt, nach dem ersten Gespräch bitten wir, dass die Kandidatinnen sich bei uns zurückmelden, wenn sie Interesse haben. Weil wir sagen ihnen damit, auch wir bewerben uns bei euch. Also das ist, liegt es in eurer Hand zu sagen, dass ihr wirklich weiterhin Interesse habt. Wenn ihr vielleicht euch auch gegen uns entschieden habt, das ist natürlich auch komplett fein. Und dann, wenn beide weitermachen möchten, gibt es eine Probeaufgabe. Und sie ist wirklich stellenspezifisch. Da sind eben ein paar schriftliche Aufgaben drin, für die die Bewerbenden 3 bis 4 Tage Zeit haben. Und daran kann man eigentlich das meiste erkennen. Also wenn wir eben jemanden für den Bereich Kommunikation suchen, müssen die zum Beispiel einen Social-Media-Post formulieren, sie müssen einen potenziellen Event-Text formulieren, ein Anschreiben für einen Coach, für eine Coachin, solche Sachen. Oder da ist zum Beispiel eine E-Mail drin, in der sich jemand über uns beschwert und dann müssen sie darauf reagieren und da kannst du wahnsinnig viel erkennen.
Sie haben vorhin das Stichwort Diversität genannt. Nun gibt es ja Bemühungen in der freien Wirtschaft auch um Diversität. Sollte es auch eine Quote für Aufsteiger geben?
Ich glaube zumindest, dass wir darüber diskutieren müssen, wie man es dann am Ende definiert, Arbeiterkind, Quote oder wie auch immer. Das ist für mich ein anderer Punkt. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall daran arbeiten müssen, dass es insbesondere an den Spitzen unserer Wirtschaft viel diverser zugeht, wenn es um soziale Herkunft geht. Warum? Es geht ja nicht nur darum, dass man dann die Belange von Menschen aus unteren sozialen Schichten viel eher berücksichtigen kann, sondern es hat einen wahnsinnigen Trickle-Down-Effekt. Und das passiert ja jetzt schon bei der Frauenquote. Wir sehen, dass Unternehmen, weil sie eben wissen, dass sie irgendwann im Vorstand diese Quote erfüllen müssen, auch schon fürs mittlere Management überlegen, oh, da muss ich ja wesentlich mehr Frauen fördern, sponsern, unterstützen, damit sie ins mittlere Management kommen, weil ich irgendwann auch welche für den Vorstand brauchen werde. Und genauso was Ähnliches versprechen wir uns auch für den Bereich soziale AufsteigerInnen.
Was könnten denn Führungskräfte zum Beispiel tun, um Aufsteiger zu unterstützen, also schon darüber hinaus?
Ich denke zuallererst die eigenen Vorteile hinterfragen. Ich mag persönlich den Satz wahnsinnig gerne, if you have a brain, you have a bias. Also wir alle Menschen, wir haben ein Gehirn, also haben wir auch unbewusste oft Vorurteile. Und die habe ich auch. Ich will mich davon gar nicht freimachen. Und ich glaube, da ist es einfach wahnsinnig wichtig, wenn ich ein Interview führe, also überlege, jemand einzustellen oder auch jemand zu befördern, dass ich mich selber hinterfrage, warum befördere ich gerade diese Person? Weil sie mir sympathisch ist und das vielleicht, weil sie mir ähnlich ist oder weil sie tatsächlich die Fähigkeiten mitbringt. Und ich kann für mich selbst sprechen, was ich teilweise auch schon gemacht habe. Ich habe auch schon Angebote bei Netzwerkchancen an Menschen unterbreitet, die mir persönlich nicht sympathisch waren, die ich am liebsten abgelehnt hätte. Aber das Team hat gesagt, dass die Person vielleicht anders ist, aber trotzdem sehr gut ins Team passen würde, neue Einblicke bringt. Und natürlich habe ich dann auch auf das Team gehört, denn das gehört für mich dazu, dass ich mich selber hinterfrage und nicht sage, ich entscheide jetzt hier einfach nur, weil mir jemand sympathisch ist. Also das ist für mich mit so der wichtigste Punkt. Und dann glaube ich, ist auch als Führungskraft wahnsinnig wichtig zu schauen, dass gerade die sozialen Aufsteigerinnen, die man intern schon im Unternehmen hat, dass man ihnen vielleicht ein internes Netzwerk anbietet, das so eine Art Safe Space bieten kann, indem sie sich über die eigenen Erfahrungen, auch die Unsicherheiten unterhalten können. Weil das ist in der Tat so, und da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, dass eben soziale AufsteigerInnen, selbst wenn sie in Führungspositionen kommen, teilweise unsicherer sind. Teilweise gibt es ja auch den sogenannten Class-Pay-Gap, also dass sie für vergleichbare Positionen weniger verdienen, weil sie entweder gar nicht wissen, was für ihre Position angemessen wäre, weil sie vielleicht auch gar nicht so krass verhandeln, weil sie so glücklich sind über ihr Gehalt und denken, boah, ich verdiene so krass viel mehr als meine Eltern. Ich gebe mich damit natürlich einfach total zufrieden. Und ich glaube, so über diese Sachen oder auch so unbewusste Codes, dass man mal offen sich drüber unterhalten kann, hey, irgendwie, ich war mit meinem Team essen, da haben alle über Skifahren und Golf gesprochen, ich konnte nicht mitreden, dass man wirklich sich vielleicht auch mal über sowas offen unterhalten kann, das hilft einfach enorm. Und ich glaube, so, das sind die Punkte, die Arbeitgeber auf jeden Fall anbieten können.
Sie haben nun, wie gesagt, dieses Netzwerk Chancen gegründet, um soziale Aufsteiger zu unterstützen. Was bieten Sie denen denn an? Haben Sie das, was Sie gerade beschrieben haben, auch aus Ihrer eigenen Erfahrung jetzt geschöpft?
Absolut. Netzwerkchancen gibt es seit über 8 Jahren mittlerweile. Das ist ein Karriereprogramm für soziale AufsteigerInnen. Wir haben mittlerweile über 3000 Mitglieder. Wir bieten kostenfreie Coachings an, Workshops, Mentoring, aber auch Jobangebote von Arbeitgebenden. Dabei ist mir allerdings wichtig zu sagen, dass 90% unserer Mitglieder AkademikerInnen sind und das Alter im Schnitt im Moment ist ungefähr 30. Ist mir deshalb wichtig zu sagen, weil oft, wenn ich das zum ersten Mal erkläre, Karriereprogramm für soziale AufsteigerInnen, denken viele, es geht um Jugendliche, die keinen Schulabschluss haben. Das ist in unserem Fall überhaupt nicht so. Und wir helfen ihnen, dass sie ihre Stärken, ihre Talente beruflich entfalten können und ihren Weg gehen können, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft. Das ist so der eine Pfeil. Und der andere natürlich ist die Arbeit mit Arbeitgebenden. Denn es kann nicht sein, und genauso bei den Frauen ehrlich gesagt, dass wir nur an den Menschen schrauben und sie irgendwie coachen bis zum geht nicht mehr. Natürlich müssen wir auch bei Arbeitgebenden ansetzen, damit sie eben an ihrem Recruiting arbeiten, daran arbeiten, wie sie Personal entwickeln, sich wirklich angucken, ob es in ihrem Unternehmen irgendwo Barrieren gibt für soziale AufsteigerInnen. Und da beraten wir auch und möchten natürlich auch, dass sich was ändert.
Frau Nepomniachtcha, nun ist sozialer Aufstieg ja etwas, worauf man stolz sein kann, jedenfalls nach meinem Empfinden. Warum machen Aufsteiger ihre Herkunft so selten zum Thema? Mir fällt zum Beispiel spontan nur der FDP-Politiker Jens Teutrine dazu ein.
Also es gibt schon ein paar andere, Rüdiger Grube, um jetzt vielleicht einzunennen, oder auch Gerhard Schröder, Pina Atalay. Also es gibt ja durchaus noch ein paar andere Menschen, die man dann nennen kann, Felix Lobrecht. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass uns die Erzählung fehlt, die dazu führt, dass wir stolz sind auf unseren Weg. Die soziale Aufstieg hat grundsätzlich auch so ein bisschen 2 Komponenten, die für manche schwierig sind. Manche sagen, sie möchten das Wort gar nicht nutzen, weil sie damit irgendwie ihre Herkunft abwerten oder da, wo sie herkommen, ihre Familie. Und andere wiederum sagen, ich habe mich davon zu weit entfernt und das ist irgendwie Gosse, das ist irgendwie, und so wird es ja ganz oft tatsächlich konnotiert, das ist irgendwie etwas, womit man nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Und das führt dann potenziell tatsächlich dazu, dass man sich schämt. Und ich habe mich auch sehr lange dafür geschämt, dass ich an einem Brennpunkt aufgewachsen bin, dass meine Eltern sehr schlecht Deutsch sprechen, dass sie gar nicht wirklich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ich habe diese tiefe soziale Scham empfunden, bin mit ihr aufgewachsen und das führt natürlich dazu, dass man das oft am liebsten vergessen möchte und im Hier und Jetzt leben möchte.
Sollten Aufsteiger ihre soziale Herkunft in ihren Lebenslauf schreiben?
Ich würde es nicht unbedingt in den Lebenslauf schreiben. Ich glaube aber, dass diejenigen, die beruflich angekommen sind, ihre Privilegien teilen sollten und dafür kämpfen sollten, dass die Nachkommen bessere Chancen haben.
Vielen Dank, Frau Nepomniachtchi.
Danke auch.
Wie geht sozialer Aufstieg? Was hält ihn zurück? Darum ging es im Gespräch mit Natalia Nepomniachtchi. Die Managerin leitet zugleich das Netzwerk Chancen, das soziale Aufsteigerinnen und Aufsteiger unterstützt. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.